Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und für Sie am Mikrofon Stefan Heinlein. Willkommen zu dieser Sendung. Boris Johnson oder Jeremy Hunt? Wer wird neuer Chef der Tories und damit Nachfolger von Theresa May als britischer Premier? Bis 18 Uhr unserer Zeit, also bis etwa vor 10 Minuten, hatten die konservativen Parteimitglieder die Wahl. Morgen wird das Ergebnis bekannt gegeben. Wir sprechen gleich mit unserem Korrespondenten in London. Außerdem unter anderem Informationen zum klaren Sieg der Selenskyj-Partei in der Ukraine und zu den Berliner Ministerplänen, das deutsche System der Notfallversorgung zu reformieren. Wer immer in dieser Woche den Schlüssel zur Downing Street Nummer 10, dem Sitz des britischen Regierungschefs, übernimmt, auf den wartet aktuell eine höchst gefährliche internationale Krise. Die Situation am Persischen Golf spitzt sich immer weiter zu, nicht nur zwischen dem Iran und den USA, auch Großbritannien gerät immer stärker in den Sog einer Eskalationsspirale. Ende vergangener Woche hatten die iranischen Revolutionsgarden einen unter britischer Flagge fahrenden Tanker in der Straße von Hormuz gestoppt. In London beriet der Nationale Sicherheitsrat am Nachmittag über mögliche Gegenmaßnahmen. Rolf Büllmann berichtet.
Es ist eine Krise zur Unzeit. Die britische Politik ist voll und ganz mit sich selbst beschäftigt. Theresa Mays Regierungszeit neigt sich dem Ende zu. Boris Johnson scharrt schon mit den Hufen, um zu übernehmen. Und doch muss heute nochmal das Sicherheitskabinett zusammentreten. Es geht um die Tankerkrise und darum, dass iranische Einheiten am Freitag folgenden Funkspruch ignoriert haben.
This is British warship Foxtrot 236. You must not impair, impede, obstruct or hamper the passage of the MV Stena Imperio.
Die Stena Impero dürfe nicht bei ihrer Weiterfahrt behindert werden, fordert ein britisches Kriegsschiff, was die iranischen Einheiten prompt ignorieren. Sie bringen den Tanker unter ihre Kontrolle und setzen ihn fest. Der britische Verteidigungsstaatssekretär Elwood musste daraufhin am Wochenende einräumen, dass die britische Marine nach den Budgetkürzungen der Vergangenheit nicht mehr dazu in der Lage ist, überall auf der Welt für britische Interessen einzutreten. Ein peinliches Eingeständnis für die große Seefahrernation, aber nicht wirklich überraschend für Experten, wie den früheren Oberbefehlshaber der britischen Marine, Alex Burton.
Kein Zweifel, die Tatsache, dass unsere Marine geschrumpft ist, von 31 Fregatten und Zerstörern im Jahr 2005 auf jetzt 19, hat Einfluss gehabt auf unsere Fähigkeit, unsere Interessen rund um die Welt zu schützen.
Jetzt also Krisensitzungen in der Regierung und die Frage, was tun? Vom britischen Außenministerium heißt es, jede Eskalation müsse vermieden werden. Gleichzeitig aber habe die freie Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormuz oberste Priorität. In der konservativen Partei gibt es Forderungen, enger mit den USA zusammenzuarbeiten. Und auch Staatssekretär Elwood lässt erkennen, dass es irgendeine internationale Lösung geben müsse.
Wir sind entschlossen, auf der internationalen Bühne unseren Teil dazu beizutragen, die Seewege offen zu halten. Und deshalb brauchen wir eine internationale Lösung. Also werden wir mit unseren Partnern sprechen, um zu sehen, was man tun kann.
Das wird dann allerdings erst die nächste britische Regierung tun, für die schon jetzt feststeht, dass sie sich von Anfang an nicht nur um den Brexit kümmern muss, sondern auch um die Tankerkrise.
Unser Korrespondent Rolf Büllmann hat es Anfang seines Berichtes angesprochen. Inmitten der schweren außenpolitischen Krise mit dem Iran kommt es Mitte der Woche zum angekündigten Wechsel an der Spitze in Großbritannien. Theresa May tritt zurück vom Amt der Premierministerin. Ihr Nachfolger wird bereits morgen bekannt gegeben. Nach allen Vorhersagen wird es wohl Boris Johnson werden. Burkhard Birken, London, sind die Wetten tatsächlich schon beendet oder könnte es doch noch am Ende eine Überraschung geben?
Also an eine Überraschung glaubt hier in London niemand. Die Buchmacher haben mit 98% Boris Johnson vorne und letzte Umfragen zwischen Tory-Mitgliedern, also Mitgliedern der konservativen Partei, ergeben, dass Boris Johnson das Rennen mit 73% der Stimmen machen müsste.
In den letzten Tagen, Herr Birke, nahmen ja viele Minister bereits ihren Hut. Warum wollen denn so viele Tories nicht mit Boris Johnson weitermachen?
Aus dem einfachen Grund, weil Boris Johnson ganz klar gesagt hat, dass er am 31. Oktober komme, was wolle, aus der EU austritt mit Großbritannien. Und das wäre ein Hard Brexit. Es könnte allerdings sein, dass nicht alle Fragen bis dahin geklärt sind. Und vor diesem Hintergrund hat Philip Hammond, der Finanzminister, seinen Rücktritt angekündigt. Auch Gort, der Justizminister, ist bereit zurückzutreten. Und heute hat Alan Duncan, der Staatsminister im Außenministerium, ebenfalls schon seinen Rücktritt erklärt. Er Er wollte sogar schon gleich ein Misstrauensvotum anberaumen, aber das hatte der Speaker, der Parlamentspräsident, abgelehnt, gleich nach Bekanntgabe des Ergebnisses schon eine Vertrauensabfrage sozusagen im Unterhaus abhalten zu lassen.
Also viele personelle Wechsel stehen an. Ist vor diesem Hintergrund die aktuelle Krise mit dem Iran so etwas wie eine Bewährungsprobe für den wahrscheinlichen neuen Premierminister Boris Johnson?
Eine Bewährungsprobe und mit Sicherheit auch eine Überlebensgarantie für die ersten Tage, denn ich habe es ja eben erwähnt, es gibt durchaus Bemühungen, auch in den eigenen Kreisen, ihn von vornherein zu stürzen. Das könnte sich dann alles auf den Herbst verlagern im September, weil es steht auch im Raume, dass er eben das Parlament einfach übergehen will, wenn er mit seinem harten Brexit am 31. Oktober durchkommen will. Es wird natürlich eine Bewährungsprobe für Boris Johnson werden mit dem Iran und es wird die Stunde der Wahrheit dann gleich zu Beginn seiner Amtszeit läuten.
Und im Moment gibt es ja ein Statement seines Konkurrenten, des amtierenden Außenministers Jeremy Hunt, zur Iran-Krise nach der Tagung des Sicherheitskabinetts. Was hat er bislang erklärt?
Ich glaube, der wesentliche Punkt ist, dass man versuchen will, eine europäische Mission zum Schutz der Schifffahrt an der Straße von Hormuz zu mobilisieren. Das wird wohl ein paar Tage in Anspruch nehmen. Aber Jeremy Hunt hat noch einmal auf Deeskalation gesetzt, hat gesagt, dass Großbritannien nicht die Konfrontation mit dem Iran suche. Sollte der Iran aber weiter provozieren, so sei eine größere militärische Präsenz in der Region durchaus nicht auszuschließen. Und Hunt kündigte auch an, dass weitere britische Schiffe in die Gegend entsandt werden sollen. Außerdem ist vorgesehen, dass sich die britischen Schiffe registrieren und somit soll gewährleistet sein, dass sie sicherer durch die Straße von Hormuz kommen, etwa indem man auch Konvois bildet, die dann womöglich eskortiert werden sollen durch diese neue europäische Schutzmission.
Vielen Dank für diese Informationen und wir bitten, die anfangs schlechte Leitung nach London zu entschuldigen. Fortsetzung der politischen Zeitenwende in der Ukraine. Nachdem seit Mitte Mai mit dem Ex-Schauspieler Selenskyj ein bis dato völlig unbeschriebenes Blatt ins Präsidentenamt gewählt wurde, werden nun jetzt auch die Karten im Parlament neu verteilt. Die neu gegründete Selenskyj-Partei Diener des Volkes ist der große Sieger der vorgezogenen Wahlen. Der Präsident und seine Partei haben nun alle Joker in der Hand, um die vielen ungelösten Probleme der Ukraine zu lösen. Florian Kellermann berichtet.
Erst gegen Mittag zeichnete sich ab, dass der Sieg der Partei Diener des Volkes noch viel deutlicher ausfiel als zunächst prognostiziert. Denn die Partei von Präsident Volodymyr Selenskyj holte auch die große Mehrheit der Direktmandate. Sie wird nun die absolute Mehrheit der Sitze im Parlament haben und keinen Koalitionspartner brauchen. Der Parteivorsitzende Dmytro Razumkov wirkte zunächst selbst überrascht. Ich bin überzeugt, dass es in unserer Mannschaft genug Leute gibt, um alle wichtigen Ämter zu besetzen und den Herausforderungen gerecht zu werden. Wir werden 2 bis 3 Kandidaten für jede Position haben. Experten halten die Personaldecke der neuen Partei, die zum ersten Mal ins Parlament einzieht, für eigentlich zu dünn, um allein zu regieren. Kaum jemand in Selenskyjs Team habe noch vor wenigen Monaten mit einem solchen Sieg gerechnet. Die Ukraine fragt sich nun, was der Präsident und seine Truppe aus der Machtfülle machen werden, die sie bald innehaben werden. Am Wahlabend bemühte sich der Präsident zu demonstrieren, dass er das Land weiter Richtung Westen führen wolle. Den künftigen Ministerpräsidenten beschrieb er so. Das sollte ein Guru im Fachbereich der Wirtschaft sein. Diese Person sollte außerdem noch nie in der Politik gewesen sein. Ein Spezialist, der in der Ukraine ebenso geachtet wird wie im Westen. Als aussichtsreichster Kandidat gilt deshalb Andriy Kobolev, 40 Jahre alt. Er hat eine Kiewer Elite-Universität absolviert. Zurzeit ist er Vorstandsvorsitzender des staatlichen Energieunternehmens Naftohas. Experten beschreiben seine Arbeit dort als erfolgreich. Kobolev gelang es, die Ukraine weitgehend unabhängig von Gasimporten aus Russland zu machen. Aber auch andere Personen, die als Wirtschaftsreformer gelten, sollen Chancen auf das Amt des Regierungschefs haben. Selenskyj wiederholte nach dem Wahlerfolg auch seine vorrangigen Ziele. Er wolle den Krieg im Donezk-Becken beenden und die Korruption bekämpfen. Konkrete Schritte dafür nannte er jedoch nicht. Das Besondere an der gestrigen Wahl sei, dass Selenskyj nun einen ungeheuren Gestaltungsspielraum habe, so der Publizist Leonid Schwetz. Das war in der Tat eine Revolution. Selenskyj kann jetzt wirklich schalten und walten, wie er will. Er braucht diejenigen gar nicht mehr zu beachten, die ihn unterstützt haben und jetzt etwas von ihm erwarten. Er muss gar nichts mehr. Nach Ansicht von Schwetz könnte sich Selenskyj nun von den Oligarchen lösen, die in der Ukraine seit vielen Jahren die Fäden in der Hand halten. Auch von Ihor Kolomoyskyj, dem er besonders nahe stand. Andere Beobachter bezweifeln, dass Selenskyj dies gelingen wird. Ihm fehle die Durchsetzungskraft, um sich gegen die seit Jahren gewachsenen Seilschaften zu stellen, meinen sie. Die ersten Gesetze, die Diener des Volkes ins Parlament einbringen will, sollen die Volksvertretung volksnäher und transparenter machen. Unter anderem will die künftige Regierungspartei die Immunität der Abgeordneten aufheben. Dies sei notwendig, um leichter gegen korrupte Abgeordnete vorgehen zu können.
Und zur Wahl in der Ukraine um 19.05 Uhr auch ein Kommentar von Florian Kellermann hier im Deutschlandfunk. Trotz der weiter sinkenden Flüchtlingszahlen, die gerechte Verteilung der Kinder, Frauen und Männer, die den lebensgefährlichen Weg über das Mittelmeer zu uns nach Europa schaffen, bleibt eines der ungelösten Probleme der Europäischen Union. Alle Versuche, hier gemeinsam eine Antwort zu finden, verliefen bislang im Sande. Heute nun ein weiterer Anlauf. In Paris trafen sich die Innen- und Außenminister mehrerer EU-Staaten zu informellen Gesprächen. Jürgen König, Sie haben den Tag über die Gespräche verfolgt. Gibt es zumindest denn die Hoffnung, dass man Schritt für Schritt nun einer Lösung näher kommt?
Also diese Hoffnung gibt es, jedenfalls wird sie offiziell geäußert. Bundesaußenminister Heiko Maas sagte nach dem Treffen, es habe zwar keine Einigung gegeben, aber man habe doch, so wörtlich, einen Schritt in die richtige Richtung getan. Andere Staaten würden sich der Koalition der Aufnahmewilligen, der Koalition der Hilfsbereiten demnächst anschließen. Und dann wurde er natürlich gefragt, welche Länder das denn sein werden. Dazu sagte der Außenminister aber dann wiederum nichts, sagte lediglich, man sei zwar noch nicht am Ziel, aber doch weiter als jemals zuvor. Von französischer Seite hieß es, man hoffe, da haben wir wieder die Hoffnung, und man sei zuversichtlich, bis zum September eine Einigung mit 12 bis 15 Ländern gefunden zu haben, um dann, Zitat, mehr Humanität in der Migrantenfrage an den Mittelmeerküsten zu zeigen. Das heißt, in der ersten Septemberwoche wird dann auf Malta weiterverhandelt.
Also verhalten optimistische Töne vom deutschen Außenminister. Wie könnte denn eine Einigung über eine europäische Seenotrettung aussehen? Was sind da die Vorstellungen?
Na, verhalten optimistisch, aber eben sehr unkonkret. Wenn Sie nach Vorstellungen fragen, dazu äußert sich keiner derer, die an den Verhandlungen beteiligt sind oder eben nur sehr, sehr vage. Im Kern geht es darum, dass Italien und Malta ihre Häfen wieder für Flüchtlinge, die aus Seenot im Mittelmeer gerettet wurden, öffnen und diese besagte Koalition der Hilfsbereiten diese Flüchtlinge dann aufnimmt, nach einem eben neu zu erarbeitenden Verteilmechanismus. Das Ganze gedacht als Übergangslösung für die nächsten 3 Monate. Denn man erinnere sich, Italien hatte ja seine Häfen geschlossen mit dem Argument, erst müsse die Aufnahme der Flüchtlinge durch andere Länder, EU-Länder geregelt sein. Dann würde man die Häfen auch wieder öffnen. Diese Regelung soll jetzt eben gefunden werden. Wie aber dieser Verteilmechanismus aussehen könnte, dazu sagt noch niemand etwas. Dieses ganze Treffen ist von einer Aura des Geheimnisvollen umgeben. Das heißt immer wieder, es sei nur ein Arbeitstreffen. Also man will sich offenbar nicht unter Druck setzen lassen. Es gibt auch keine gemeinsame Abschlusserklärung oder so etwas.
Ist denn klarer, Herr König, wie die Frontlinien in diesem Streit verlaufen? Der größte Widerstand, Sie haben es erwähnt, kommt ja aus Italien.
Ja, also die eine Seite, Deutsche und Franzosen zum Beispiel, die sagen, den Flüchtlingen in Seenot muss geholfen werden. Genauso hatte sich am Wochenende auch die UNO-Flüchtlingshilfe geäußert. Also wollen Deutschland und Frankreich diese Koalition aufnahmewilliger Staaten bilden, wollen auch selber mit gutem Beispiel vorangehen. Der größte Widerstand kommt aus Italien und Malta. Beide Länder hatten diesen deutsch-französischen Plan schon letzte Woche beim Innenministertreffen in Helsinki abgelehnt. Italiens Innenminister Matteo Salvini, er schrieb jetzt schon vor dem Pariser Treffen auf Facebook, es reicht mit den Entscheidungen, die nur in Paris und Berlin getroffen werden. Salvini blieb diesem Treffen heute auch fern. Auch deshalb konnte man eigentlich von vornherein keine großen Ergebnisse erwarten. Salvini fordert stattdessen, dass auch andere Länder, Frankreich zum Beispiel, ihre Häfen für Flüchtlingsschiffe öffnen Und Salvini setzt auf Einrichtungen in den Nachbarregionen der Herkunftsländer von Migranten, also außerhalb Europas. Dort soll zunächst die Identität der Ausreisewilligen überprüft werden. Und damit, so Salvini, könne man dann eine, wie er es nennt, ganz neue Diskussion über die EU-Einwanderungspolitik führen. Bis dahin will Italien sich strikt weigern, Rettungsschiffe in seine Häfen einfahren zu lassen.
Vielen Dank für diese Information, Jürgen König in Paris. Flugzeuge, die nicht fliegen, Panzer, die nicht rollen. Die Klage über akute Ausrüstungsmängel der Bundeswehr, verursacht durch eine Unterfinanzierung des Wehretats, gehört seit vielen Jahren zum Repertoire sämtlicher Verteidigungsminister. Auch die neue Amtsinhaberin macht da keine Ausnahme. Wenige Tage nach ihrer Vereidigung geht Annegret Kramp-Karrenbauer in die Offensive. Mehr Geld für die Truppe. Eine Forderung, die nicht nur bei der Opposition auf Widerspruch stößt. Aus Berlin, Theo Gers.
Es geht um 44,9 Milliarden Euro plus X oder minus X. 44,9 Milliarden Euro sind im Haushalt 2020 für Verteidigung vorgesehen. Union und SPD streiten vor allem über das X und über das Vorzeichen davor. Plus X stünde für höhere Wehrausgaben, welche die Union seit langem fordert. Annegret Kramp-Karrenbauer hat somit in ihrem ersten Interview als neue Verteidigungsministerin nur eine bekannte Position wiederholt, diese allerdings mit dem Hinweis verstärkt, dass sie nun ihr zusätzliches politisches Gewicht als CDU-Vorsitzende einbringen wolle, um bei der Bundeswehr für Plus X zu sorgen. Geradezu reflexartig darauf die Reaktion des Koalitionspartners SPD.
Eine Aufrüstung à la Trump wird es mit der SPD nicht geben,
sagt SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil dem Deutschlandfunk unter Anspielung darauf, dass der US-Präsident seit langem fordert, Deutschland müsse, wie zugesagt, 2% seiner Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben. Das aber lehnt die SPD ebenso strikt ab, wie die Union eine Erhöhung des Wehretats fordert. Lars Klingbeil.
Was wir aber nicht wollen, ist, dass die Aufrüstungsfantasien von Herrn Trump erfüllt werden. Und da ist es dann auch egal, ob jetzt die neue Parteivorsitzende mit am Kabinettstisch sitzt als Verteidigungsministerin. Wir haben eine klare politische Haltung und dabei bleibt es auch.
Mit Trump habe die Forderung nach höheren Rüstungsausgaben nichts zu tun, betont dagegen der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion Jürgen Hart. Die Zusage, 2% zu erreichen, wurde schon unter Präsident Obama gegeben und die Union sei dafür, diese Verpflichtung auch einzuhalten. Jürgen Hart im Deutschlandfunk.
Für die mittelfristige Finanzplanung ab den Jahren 21 und folgende sind die Zahlen, die Finanzminister Scholz bisher vorgelegt hat, unbefriedigend. Und ich finde es total wichtig und richtig, dass die Verteidigungsministerin das anspricht und sagt, diese mittelfristigen Finanzplanen, was passiert nach 21 mit dem Verteidigungshaushalt, die müssen besser werden.
Tatsächlich sind dafür dicke Bretter zu durchbohren, denn beim Wehretat ist minus X derzeit Stand der Finanzplanung. Im kommenden Jahr steigt der Verteidigungshaushalt zwar noch einmal auf 44,9 Milliarden Euro, bis 2023 sinken die Ausgaben aber wieder auf 44 Milliarden. Prozentual, Stichwort NATO-Ziel 2%, sieht es noch ungünstiger aus. Im nächsten Jahr kommt Deutschland auf 1,37%, 2023 nur noch auf 1,24%. Die Quote bewegt sich also eben nicht in Richtung 2% und auch nicht in Richtung 1,5%, dem Zwischenziel, das Bundeskanzlerin Angela Merkel eigentlich für 2024 erreichen will. Deshalb steht bis auf Weiteres beides nebeneinander. Auf der einen Seite die Zusage an die NATO, auf der anderen Seite die Finanzplanung, die etwas anderes sagt. Aufgelöst wurde dieser Widerspruch bislang dadurch, dass bisher die Einnahmen des Bundes immer höher ausfielen als geplant und dass diese Mehreinnahmen vorrangig an die Bundeswehr flossen. Doch die Zuwächse bei den Mehreinnahmen werden kleiner und damit ist absehbar, die Querelen zwischen Union und SPD über den Wehretat werden größer.
Ein Bericht von Theo Gers. Krank am Wochenende, Fieber oder Übelkeit in den Abend- oder Nachtstunden. An jeder hat es wohl schon einmal erlebt. Dann bleibt oft nur die Fahrt ins Krankenhaus. Dort muss man meist viel Geduld haben, bis ein Arzt zur Verfügung steht. Die Notfallambulanzen klagen seit geraumer Zeit. Wir sind überlastet, wir sind am Anschlag. Kein guter Zustand also für Arzt und Patienten. Bundesgesundheitsminister Spahn plant deshalb nun eine Reform. Er will telefonische Notfallleitstellen einführen. Wie das funktionieren soll, dazu aus Berlin Josephine Schulz.
Wenn jemand zukünftig die Nummer 112 wählt, kann es sein, dass nicht mehr automatisch ein Rettungswagen auf den Weg geschickt wird. Zukünftig soll schon am Telefon entschieden werden, ob das überhaupt nötig ist. So zumindest sieht es ein Gesetzentwurf von Jens Spahn zur Reform der Notfallversorgung vor, der dem Hauptstadtstudio vorliegt. Schon im Dezember vergangenen Jahres stellte Spahn Eckpunkte der Reform vor und sagte damals:
Im Moment ist es so, dass viel zu viele Patienten im Notfall in die Rettungsstelle der Krankenhäuser gelangen, unabhängig davon, ob das tatsächlich die richtige, die passende Versorgung für sie in ihrer jeweiligen Situation ist.
Spahn will unter anderem erreichen, dass die Notfallnummern 112 und 116 117 für den ärztlichen Bereitschaftsdienst zusammengeschaltet werden. Denn bisher ist die 112 für viele die erste Adresse, auch wenn es sich nicht um einen echten Notfall handelt. Wer eine der beiden Nummern wählt, soll zukünftig bei einer gemeinsamen Leitstelle landen, die dann entscheidet, ob der Patient ins Krankenhaus muss oder ob ihm auch ambulant, also in einer niedergelassenen Praxis, geholfen werden kann. Geht es nach Spahn, soll auch in den Kliniken besser gesteuert werden, wer welche Behandlung braucht. Geplant ist, dass dort sogenannte integrierte Notfallzentren eingerichtet werden. Dort sollen niedergelassene Ärzte und Krankenhausärzte gemeinsam arbeiten. Spahn im Dezember:
Ihre Aufgabe wird es sein, so schnell wie möglich den richtigen Arzt für den jeweiligen Patienten zu finden, die richtige Anlaufstelle, den Patienten in der Notsituation richtig durchs System zu steuern.
Die Notfallzentren sollen dem Gesetzentwurf zufolge jederzeit zugänglich und, Zitat, räumlich so in ein Krankenhaus eingebunden sein, dass sie von den Patienten als erste Anlaufstelle im Notfall wahrgenommen werden. Auch die Finanzierung der Notfallversorgung will Spahn reformieren. Beispielsweise schlägt er vor, dass die Krankenkassen die Versorgung am Notfallort und die Rettungsfahrt ins Krankenhaus unabhängig voneinander abrechnen. Dadurch soll verhindert werden, dass Patienten im Rettungswagen immer direkt in die Klinik gefahren werden. Weil der Rettungsdienst Ländersache ist, wird für Spahns Reformpläne möglicherweise eine Grundgesetzänderung nötig. Ein Sprecher der Bundesregierung sagte heute zum weiteren Zeitplan:
Fakt ist, dass wir jetzt einen Arbeitsentwurf an die Länder verschickt haben und diese um eine Stellungnahme gebeten haben. Und dann werden wir wie üblich dann einen Referentenentwurf vorlegen und den dann auch ins Kabinett geben.
Von der Opposition gibt es Zustimmung für die Pläne. Kirsten Kappert-Gonter, Sprecherin für Gesundheitsförderung der Grünen-Fraktion, sagte gegenüber dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio:
Viele der Probleme in der Notaufnahme lassen sich lösen, wenn es ein klar verständliches Angebot aus einer Hand gibt. Von daher geht das absolut in die richtige Richtung.
Ein Bericht von Josephine Schulz. Seit Wochen gehen in Hongkong die Menschen auf die Straßen. Obwohl das umstrittene Auslieferungsgesetz vorerst auf Eis liegt, bleibt das Misstrauen der Demonstranten. Nun sind die Proteste erneut eskaliert. Es gab schwere Zusammenstöße mit der Polizei und in einer U-Bahn-Station haben unbekannte Schlägertrupps brutal Protestierende und Pendler angegriffen. Benjamin Eisel.
Noch immer ist unklar, wer die in weiß gekleideten Männer waren, die in einer Hongkonger U-Bahn-Station brutal auf Demonstranten losgingen. Sie prügelten in der Nacht mit Schlagstöcken und Ruten auf Menschen ein, die in Panik davonliefen, wie auf Videos zu sehen ist. Viele Aktivisten gehen davon aus, dass Triaden dahinter stecken könnten, chinesische Mafia-Organisationen. Demokratieaktivisten kritisieren, die Polizei habe die Angreifer gewähren lassen und die Demonstranten nicht geschützt. Anrufe bei der Polizei seien ignoriert worden. Nach Angaben der Krankenhausverwaltung wurden 45 Menschen bei dem Angriff verletzt. Einer von ihnen befinde sich in kritischem Zustand. Ein Polizeisprecher sagte, die Polizisten hätten zunächst auf Verstärkung gewartet. Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam verurteilte die Gewalt und sagte, die Polizei werde den Fall gründlich untersuchen.
Let me make this clear again. Violence is not a solution to any problem. Violence will only breed more violence. And at the end of the day, the whole of Hong Kong and the people will suffer as a result of the loss of law and order in Hong Kong.
Gewalt löst nie Probleme, sondern verursacht nur noch mehr Gewalt, so Carrie Lam am Nachmittag. Und am Ende werden nur Hongkong und die Menschen hier leiden, wenn Recht und Ordnung verloren gehen. Lam kritisierte auch die Ausschreitungen und den Vandalismus an der Vertretung der Pekinger Zentralregierung in Hongkong. Dort hatten Aktivisten am Rande einer Massendemonstration für mehr Demokratie das chinesische Staatswappen mit Eiern und Farbbeuteln beworfen. Polizisten gingen mit Tränengas und Gummigeschossen gegen die Demonstranten vor. Diese wiederum warfen Steine, Flaschen und Rauchbomben in Richtung Polizisten. Dabei sind mehr als 10 Menschen verletzt worden. Die Staats- und Parteiführung in Peking kritisierte die so wörtlich radikalen Demonstranten. Sie würden das Prinzip ein Land, zwei Systeme in Frage stellen, mit dem Hongkong von Peking aus regiert wird. Die ehemalige britische Kolonie kommt seit Wochen nicht zur Ruhe. Es war bereits das 7. Wochenende in Folge, an dem die Demonstranten in Massen auf die Straßen gegangen sind. Auslöser war ursprünglich ein umstrittenes Auslieferungsabkommen, das inzwischen gestoppt worden ist. Demnach sollten Verdächtige einfacher nach Festlandchina überstellt werden können. Dort gibt es, anders als in Hongkong, keine unabhängige Justiz und keine Meinungsfreiheit.
Benjamin Eisel. Politik mit dem Bulldozer, Fakten schaffen mit der Planierraupe. Die israelische Siedlungspolitik ist ein wichtiger Grund für das aktuelle Scheitern jeglicher Nahost-Friedenspolitik. Doch nicht nur der massive Neubau israelischer Siedlungen wird international scharf kritisiert, auch der Abriss von Häusern palästinensischer Familien sorgt für Unfrieden im Heiligen Land. Die israelische Armee hat jetzt damit begonnen, Dutzende Wohnungen von Palästinensern am Rand von Ost-Jerusalem abzureißen. Ein Gebiet, das laut Oslo-Verträgen zu den palästinensischen Autonomiegebieten gehört. Benjamin Hammer über eine der größten Abrissaktionen der vergangenen Jahre.
Eine palästinensische Familie sitzt in ihrem Wohnzimmer. Jemand klopft an der Tür. Es ist ein israelischer Grenzpolizist. Die Palästinenser wissen, was jetzt geschieht. Sie werden ihr Zuhause verlieren. Die israelischen Polizisten heben einen Mann aus seinem Stuhl und führen ihn nach draußen. Später rücken Baufahrzeuge an. Die israelische Armee will insgesamt etwa 15 mehrstöckige Gebäude abreißen, in denen sich Dutzende Wohnungen befinden. Insgesamt sind 700 Sicherheitskräfte im Einsatz. Es ist eine der größten Abrissaktionen der vergangenen Jahre. Der Schauplatz eines der kompliziertesten Gebiete der Region. Das Viertel Sur Bahr befindet sich am Rand von Ost-Jerusalem. Ein Gebiet, das die Israelis kontrollieren und beanspruchen, das nach dem Willen der Palästinenser jedoch einmal zur Hauptstadt eines eigenen Staates werden soll. Durch Sur Bahr verläuft ein Teil der israelischen Sperranlage, die aus Mauern und Zäunen besteht. Israel hat sie nach eigenen Angaben gebaut, um sich vor Selbstmordattentätern zu schützen. Israel argumentiert, die Gebäude seien ohne Genehmigung errichtet worden. Für den Minister für öffentliche Sicherheit, Gilad Erdan, ist die Sache deshalb ein ganz klarer Fall. Mittlerweile haben wir hunderte illegal errichteter Gebäude, sagte er im israelischen Armeeradio. Ein Teil der Gebäude liegt beinahe direkt an der Sperranlage. Das bedroht die Sicherheitskräfte dort. Attentäter können die Gebäude einfach betreten. Eines der Häuser ist sogar 9 Stockwerke hoch. Es ist wichtig, die israelischen Bürger und die dortigen Sicherheitskräfte vor der Gefahr, die von diesen Gebäuden ausgeht, zu schützen. Doch völkerrechtlich ist der Fall nicht so klar, wie es der israelische Minister darstellt. Die israelische Annektierung Ost-Jerusalems wurde von den Vereinten Nationen nicht anerkannt. Und obwohl sich die Gebäude in Sur Bahr auf der von Israel kontrollierten Seite der Sperranlage befinden, liegen sie im Westjordanland. Laut den Oslo-Verträgen steht ein Teil der Häuser in den sogenannten A-Gebieten, die von der palästinensischen Autonomiebehörde verwaltet und kontrolliert werden sollen. Für den palästinensischen Minister Walid Assaf ist klar, die Abrissaktion der Israelis ist illegal. Diese Häuser wurden von der palästinensischen Regierung genehmigt. Sie liegen im A-Gebiet. Die Bewohner dürfen hier bauen. Diese Genehmigungen werden jetzt von den israelischen Besatzungskräften missachtet. Von einer Armee, die sich nicht um das Völkerrecht schert und auch nicht um die menschliche Ethik. Die Palästinenser werfen Israel vor, dass es in Wahrheit gar nicht um die Sicherheit geht. Das Land wolle die Zahl der arabischen Bevölkerung in Ost-Jerusalem verringern. Deshalb erhielten Palästinenser in Ost-Jerusalem nur extrem selten Baugenehmigungen und deshalb würden die Häuser in Sur Bahr abgerissen. Ein Vorwurf, den Israel zurückweist. Das palästinensische Außenministerium fordert nun eine Untersuchung des Internationalen Strafgerichtshofes in Den Haag.
Abriss palästinensischer Häuser in Ostjerusalem. Der Bericht unseres Korrespondenten Benjamin Hammer aus Tel Aviv am Ende dieser Sendung. Für Ihr Interesse dankt Stefan Heinlein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.